Rinder rülpsen Methan. Ein Treibhausgas, das 28 Mal klimaschädlicher ist als Kohlendioxid. Erst einmal einige grundlegende Fakten zum Methan. Über Hunderttausende von Jahren ist seine Konzentration in der Atmosphäre immer gleich geblieben. Sie lag stets bei rund 700 ppb, Parts per Billion, Teilchen pro Milliarden. Außer in den Eiszeiten, da lag der Wert viel niedriger. Erst seit einigen wenigen Jahrzehnten ist er völlig entgleist. Der Methangehalt hat sich in kurzer Zeit fast verdreifacht. Das Methan wird in der Atmosphäre innerhalb von nur 12 Jahren wieder abgebaut. Ganz im Gegensatz zum CO2 und zum dritten wichtigen Treibhausgas, dem Lachgas, 265 Mal schädlicher als das CO2. Das heute ausgestoßene Lachgas und CO2 hält sich mehrere Menschengenerationen lang in der Atmosphäre. Als größte natürliche Methanquellen gelten Feuchtgebiete wie Sümpfe, Moore und Auwälder. Dann folgen die methanröpsenden Wiederkäuer, also außer Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden, zum Beispiel auch Elefanten, Giraffen und Zebras. Dann die Reisfelder und schließlich die Termiten. Auch diese Insekten setzen viel Methan frei. Und welche Rolle spielen unsere Nutzrinder nun dabei? In Deutschland hat ihre Zahl seit dem Jahr 1900 um 8 Millionen abgenommen. Weltweit ist sie dagegen angestiegen, seit 1990 um 14% auf 1,5 Milliarden. Und dennoch, die Zahl der wildlebenden, großen, methanröpsenden Wiederkäuer war einst um ein Vielfaches größer als die Zahl unserer Nutzrinder heute. Bisons, Wisente, Auerochsen, Elche, Wildpferde, Elefanten und viele andere haben wir Menschen entweder komplett ausgerottet oder stark dezimiert. Auf den Methanspiegel in der Atmosphäre hatte und hat das aber überhaupt keinen Einfluss. Die heutigen Hauptquellen von Methan sind dieselben wie die Hauptquellen von Kohlendioxid und die Hauptursachen für die Klimakatastrophe: Kohle, Erdöl und Erdgas. Seit 1990 ist die Menge der weltweit geförderten Kohle um 41% angestiegen, des Erdöls um 34% und die Erdgasförderung hat sich mehr als verdoppelt. Bei Förderung, Transport und Verarbeitung dieser fossilen Rohstoffe werden Mengen an Methan frei, die alle anderen Quellen dieses Treibhausgases übertreffen. Das gilt vor allem fürs Erdgas. Es ist nichts anderes als Methan. Die USA sind weit vor Russland und allen anderen der größte Erdgasproduzent dank ihrer Fracking-Technik. Bei ihr landet ein Großteil des bis dahin sicher im Gestein eingeschlossenen Methans direkt in der Atmosphäre. Der grünen Politiker und Europaabgeordnete Martin Häusling.
Wir haben 1950 5,7 Millionen Kühe gehabt. Wir haben jetzt noch 3,8 Millionen. Und jetzt soll die Kuh schuld sein, dass der Methangehalt steigt. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und warum hüpft man sich jetzt ausgerechnet die Kuh vor? Also zum Beispiel über das Thema Lachgas redet keiner.
Lachgas wird aber nicht von Rindern gerülpst, sondern wird durch Mineraldünger frei, der beim konventionellen Anbau veganer Lebensmittel eingesetzt wird und von Futtermitteln für Schweine und Geflügel.
Da haben sich zwei Organisationen sagen, ein schwaches Klientel ausgesucht, während man sich nicht traut, gegen die Erdölindustrie richtig mal zu Felde zu ziehen, sondern die Kuh sich ausgesucht hat, weil es halt doch ein einfaches Klientel ist und man doch in der Gesellschaft mehr Pluspunkte kriegt, als wenn man zum Beispiel das Auto kritisch hinterfragt. Wer sagt, 50% weniger Autos ist in Deutschland nicht machbar, 50% der Kühe? Jo, okay, da sind natürlich vielleicht dabei, weil sie noch nie gewusst haben und nie wissen, was Landwirtschaft ist.
Mit den zwei Organisationen meint Häusling Foodwatch und Greenpeace, von denen er jeweils eine Vertreterin zu seiner Online-Diskussionsrunde eingeladen hat. Ebenso wie zwei Autoren, die jene These von der Methankuh ähnlich kritisch sehen wie Häusling selbst. Dass die Erdöl- und Erdgasindustrie hauptverantwortlich ist für den Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre, das bestreiten auch Foodwatch und Greenpeace nicht. Aber tragen die Methanröpser der Kühe trotzdem nennenswert zur Klimakrise bei? Das ist die Streitfrage. Häusling ärgert sich über die Forderung von Greenpeace, die Zahl der Kühe zu halbieren. Und, nun ja, er ist selbst dabei Partei. Nein, nicht nur grüne Partei, sondern...
Ich bin Milchbauer, in der Hälfte der Kühe würde ich gerne leben. Dann bräuchte ich nur dann statt 60 Cent 120, also 1,20 Euro, dann könnte ich auch mit der Hälfte der Kühe leben. Nur das wird nirgends angesprochen. Es wird auch nie angesprochen, dass die Milchviehhaltung tatsächlich für die Masse der mittleren und kleineren Betriebe das Einkommen ist.
Für Foodwatch diskutiert Annemarie Botzki mit.
Ich bin ein bisschen geschockt, dass wir jetzt die Klimawirkung von Methan und Kühen wirklich irgendwie in Frage stellen. Wundert mich wirklich bei den Grünen.
Dass das heute emittierte Methan nur 12 Jahre lang in der Atmosphäre bleibt, das sei kein Argument für die Kuh, findet Botzki.
Dann wird Methan im Allgemeinen verharmlost, genau, 12 Jahre, danach ist es weg, ganz easy. Was ist denn eigentlich das Problem mit Methan? Aber wir sagen, gerade weil Methan kurzfristig, aber sehr klimaerwärmt in der Atmosphäre ist, müssen wir da doch ran. Wir sind mitten in der Klimakatastrophe, wir sehen es überall, von Valencia bis zum Ahrtal. Und das Methan ist ja schneller wegzukriegen und Kohlendioxid eben nicht. Und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Klimahebel, den wir betätigen können.
Deshalb solle man für den Klimaschutz auf Kuhmilch verzichten und stattdessen Pflanzendrinks kaufen.
Im Großen und Ganzen kommt die Kuhmilch einfach nicht mit den Alternativen und hat einfach einen ungefähr 3-mal höheren Klimaabdruck, wenn man das vergleicht.
Martin Häusling.
Also zu sagen, okay, ich trinke jetzt Hafermilch und die Welt ist gerettet, ist halt ein bisschen kurz gesprungen. Es gibt viele Molkereien, vor allem Biomolkereien in Deutschland, die setzen auf Weidemilch. Und das ist mit Sicherheit auch nachvollziehbar, die Kriterien sind nachvollziehbar.
Ziel der Ökolandwirtschaft sei es, die Kühe komplett mit dem zu ernähren, was draußen auf dem Grünland und dem Ackerbrachland wächst.
Wir wollen die Tierzahl an die Fläche binden, also unabhängig werden von Importfuttermitteln. Wenn ich dann aber sehe, dass man aus Kokosmilch Ersatzstoffe schafft, statt Milch, dann würde ich sagen, okay, Kokos kommt nicht so ganz aus unserer Gegend, auch Soja kommt meistens nicht aus unserer Gegend. Also da werden halt wirklich komische Vergleiche gezogen.
Apropos Soja. Für den Pflanzendrink ist es zwar in der Regel biozertifiziert, aber als Tierfutter steht es für Regenwaldvernichtung in Südamerika.
Wo wandert eigentlich das Soja hin? Das Soja geht schon lange nicht mehr in die Kühe, das geht in die Hühnerhaltung und in die Schweinehaltung. Ja, da steht kein Wort in dem Foodwatch-Report, sondern da wird immer gesagt, ja, die Hühnerhaltung ist ja viel produktiver als die Kuh.
Dass Hühnerfleisch ökologisch vorteilhafter sei als Rindfleisch, das hält auch die Tierärztin und Buchautorin Anita Idel für komplette Irreführung. Denn anders als Rinder würden Hühner, aber auch Puten und Schweine mit Nahrungsmitteln gefüttert, die uns Menschen auch direkt satt machen können, mit Getreide und Hülsenfrüchten.
Dass wir uns ausgerechnet die Tierart ausgucken, die nicht in Nahrungskonkurrenz steht, die eben in der Lage ist, Grünland zu verwerten, dass wir ausgerechnet die jetzt reduzieren wollen und sogar noch, um Defizite woanders gegebenenfalls auszugleichen. Nein, das kann es nicht sein. Tierreduktion ja, aber dann wirklich im Bereich Schwein und Geflügel.
Annemarie Botzki von Foodwatch nimmt den Agrarsektor generell ins Klimavisier.
Wenn wir irgendwie noch auf dem 1,5-Grad-Pfad landen wollen, muss die Landwirtschaft klimaneutral werden, muss zu einer Kohlenstoffsenke tatsächlich werden, von der Emissionsquelle zu einer Senke.
Und dabei gehe es ganz wesentlich auch um die Milchwirtschaft, so pflichtet Matthias Lamprecht von Greenpeace bei.
Wir haben dann mal hochgerechnet und sind auf etwa 28 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr als Emissionen an Treibhausgasen gekommen insgesamt. Und damit ist die Milchindustrie wirklich ein großer Brummer. Die Stahlindustrie liegt bei 33 Millionen Tonnen, die Chemieindustrie nur bei etwa der Hälfte, 14 Millionen Tonnen. Und das ist natürlich eine Industrie, die wir nicht ewig übersehen können. Bei Methanemissionen spielt die Fleisch- und Milchindustrie schon eine Rolle und ist praktisch auf Augenhöhe mit der fossilen Industrie, mit der Ölindustrie in diesem Fall.
Bei all den Klimaberechnungen, auf die sich Greenpeace und viele andere berufen, gebe es einen grundsätzlichen Denkfehler, stellt der Journalist und Autor Florian Schwinn fest.
Wir vergleichen nämlich Industrie mit Landwirtschaft. Und deshalb vergleichen wir Autos auch mit Kühen. Die konventionellen Kohlenstoffbilanzierungen wird nach der sogenannten Lebenszyklusanalyse LCA durchgeführt. Nach dieser LCA ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit der Produktionslinie in einer Fabrik vergleichbar und die Wechselwirkung zwischen Wiederkäuern und einer Weide entspricht der zwischen einem Auto und der Asphaltstraße, auf der es fährt. Das lässt die Natur und ihre Komplexität vollkommen außer Acht, passt aber gut in Berechnungsmodelle.
Autorin Anita Idel sieht das ähnlich.
Der mal wunderbar erfundene ökologische Fußabdruck, der ist für die Industrie erfunden worden. Und wenn wir den jetzt der Landwirtschaft aufstülpen, also einem Bereich, wo es eben Boden und Bodenbildungspotenzial gibt und damit entsprechend Senkenpotenzial, dann machen wir was falsch.
Mit Senkenpotenzial meint Idel die Möglichkeit, dass Kohlenstoff dauerhaft im Boden gebunden werden kann. Bei den Fußabdruckberechnungen kämen Schlussfolgerungen heraus, bei denen der gesunde Menschenverstand Haken schlägt.
Wenn man es so macht, wie zum Beispiel der WWF, kam eine Studie zu einem Ranking der Schurkenstaaten. Und da war irgendwie auf Platz 11 oder so die Mongolei. Was machen die? Ja, wegen dem Yak, also das Rind. Das braucht so viel Fläche. Jede Studie, die nicht differenziert zwischen Grünland und Ackerbau, halte ich für unwissenschaftlich. Und dann ist natürlich die Kuh, die das meiste Weideland zur Verfügung hat, dann die schlimmste.
Fordert Greenpeace denn nun, die Tierhaltung generell abzuschaffen, um das Klima zu retten? Matthias Lamprecht.
Für uns geben die Zahlen das einfach her, dass die schiere Dimension der industriellen Tierhaltung ein Problem ist für das Klima, für die Biodiversität, für die Nährstoffkreisläufe. Da gibt es eine Menge Probleme. Wir sind nie gewesen und sind nicht total gegen Tierhaltung. Wir kriegen natürlich auch eine Menge Sänge von unseren Anhängern, die sagen, ey, ich bin vegan und ich möchte, dass ihr euch auch so entsprechend aufstellt. Da halten wir dann immer gegen, sagen, nein, geht um das vernünftige Maß und es geht auch darum, die Qualitäten der Weidehaltung auf dem Grünland zu erkennen.
Also, Kühe auf Weideland sind auch für Greenpeace okay. Dass Wiederkäuer draußen in der Landschaft grasen, das sei aber nicht nur okay, sagt dazu Autorin Idel, sondern das sei nicht weniger als eine Überlebensfrage für den Planeten und die Menschheit.
Es geht um die Basisressourcen, es geht um Bodenfruchtbarkeit, es geht um Gewässerqualität, es geht um biologische Vielfalt und last not least geht es um unsere menschliche Gesundheit.
Grünland sei ein Hort der Artenvielfalt, sei der bestmögliche Kohlenstoffspeicher und Produzent von reinstem Grundwasser.
Tatsächlich ist ausgerechnet das Grasland, dem ja regelmäßig, unregelmäßig Biomasse entzogen wird durch die Weidetiere, inzwischen auch durch die Maat. Ausgerechnet das Grasland ist das erfolgreichste Ökosystem auf dem Planeten Erde, die erfolgreichste Permakultur, die erfolgreichste Mischkultur, was ganz viel mit biologischer Vielfalt von der Entstehung her zu tun hat. Entscheidend ist, Gräser und die Weidetiere sind eben tatsächlich eine Koevolution eingegangen, von denen beide profitieren und die Gräser letztendlich den Biss sogar brauchen, wobei den Wachstumsimpuls eben auch die Maat auslösen kann und das führt dann zu einer erhöhten Photosyntheseleistung. Und das hat dann dazu geführt, dass wir heute von Kornkammern zehren mit meterdicken, fruchtbaren Böden, entstanden über Jahrtausende, eben über Fruchtbarkeit generierende Beweidung.
Autor Schwinn schlägt an der Stelle die Brücke zur Methandiskussion.
Die Wiederkäuer leben in diesem natürlichen Methankreislauf. Bei uns in Europa gab es übrigens ganz früher auch solche Herden von wilden Wiederkäuern. Die sind dafür verantwortlich, dass wir heute diese starken Schwarzböden, diese humusstarken Böden haben. Sie zählten in die Millionen, Rentiere, andere Hirsche, Wisente, Auerochsen. Wir Menschen haben sie dezimiert oder wie beim Auerochsen gleich ganz ausgerottet und haben sie zum Teil aber nur durch unsere Rinder und Schafe ersetzt. Der Methankreislauf ist dadurch eher kleiner geworden.
In der Gesamtbilanz seien Rinder und Schafe, so sie denn draußen weiden dürfen, trotz ihrer Methanrülpserei nicht nur klimaneutral, sondern sie seien aktive Schützer des Erdklimas. Anita Idel.
Im Ergebnis sehen wir dann, dass eben beim Grasland und beim Wald weltweit gesehen ähnlicher Grundfläche signifikant mehr Kohlenstoff im Graslandökosystem gebunden ist. Und wenn man sich dann fragt, ja, wo denn? Beim Wald kann man so schön sehen, weil da das meiste in der Pflanzenbiomasse gespeichert ist. Bei den Gräsern eben nicht. Da ist es eben hauptsächlich im Boden gespeichert.
Annemarie Botzki von Foodwatch wendet ein.
70% der Kühe in Deutschland sehen nie eine Weide. Die Tiere stehen auf Moorböden. Das ist der absolute Klimasupergau.
Trockengelegte Moorböden setzen tatsächlich große Mengen an Treibhausgasen frei. Und sie wieder zu vernässen, wäre ein großer Beitrag zum Klimaschutz. Auf trockengelegten Moorböden weiden aber nicht nur Rinder, sondern darauf werden auch vegane Lebensmittel angebaut. Und dabei wird meist extrem klimaschädlicher Mineraldünger eingesetzt. Autor Schwinn zum Thema Weidehaltung.
Ich will, dass alle Tiere rauskommen. Alle. Machbar ist, dass wir drei Krisen, na lösen nicht, aber doch bekämpfen. Klimakrise, muss ich nicht erklären, Bodenkrise vielleicht schon. Wir leben von einem Neuntel der Erdoberfläche. Das ist der landwirtschaftlich nutzbare Anteil der Erdoberfläche. Und von dem sind übrigens 2/3 Grasland, also nicht für den Ackerbau geeignet. Und wir verlieren in den letzten Jahren und inzwischen Jahrzehnten immer mehr von diesem Boden. Wir bauen ihn zu und wir verlieren Boden beim Ackerland durch Erosion, was mit unserer Form der Landwirtschaft zu tun hat. Das passiert nicht auf Weiden. Die dritte Krise ist die Biodiversitätskrise. Insektensterben, Vogelsterben, Artensterben insgesamt. Alles auf einmal können nur Rinder lösen. Deshalb will ich, dass die alle rauskommen. Aber ja, Wiederkäuer stoßen Methan aus, das tun sie. CH4 ist ein viel stärkeres Klimagas als Kohlendioxid. Was hat das aber für die Rinderhaltung zu sagen? Gar nichts. Das Wiederkäuer, das Klimaschädigen ist nämlich schlicht, ich sage das einfach deutlich, eine Lüge. Die Kuh-Klimalüge.
Autorin Idel.
Wir müssen weg von chemisch-synthetischem Stickstoffdünger und wir wissen um das Potenzial der Bodenbildung, welches wir eben durch eine nachhaltige Beweidung im Ackerbau haben. Wir haben da das Kleegras in der Fruchtfolge, das bringt uns den Stickstoff in den Boden, aber tatsächlich das Bodenbildungspotenzial, Feinwurzeln und so weiter, das wird viel zu sehr unterschätzt.
Ein Team der Uni Kiel hat untersucht, wie viel Methan Stallkühe ausstoßen und im Vergleich dazu Kühe, die ausschließlich draußen fressen, also nur das Weidegras und die Zwischenfrucht vom Acker, nämlich Kleegras, berichtet Autor Schwinn.
Ergebnis, die Weidekuh, die sich ihr Futter selbst sucht und das frisst, was sie natürlicherweise zu sich nimmt, emittiert pro Liter Milch weniger als ein Viertel dessen, was die kranke Stallkuh ausstößt.
Zwischen Grünland, das immer nur gemäht wird, und Grünland, auf dem die Tiere weiden, gäbe es große Unterschiede.
Das Bodenleben kann etwas anfangen, wenn ich auf die Mähwiese Gülle schütte. Aber die Insekten, die können nur mit dem Kuhfladen etwas anfangen. In einem einzigen Kuhfladen sind schon über 4000 Insektenindividuen gezählt worden. Und das ist die Biodiversität. Eine Kuh scheißt unglaublich viel Leben in die Landschaft, man muss sie aber rauslassen.
Wer behauptet, dass die Rinder die Klimakatastrophe beschleunigen würden, der habe sich offenbar noch gar nicht mit der Frage beschäftigt, welche zentrale Rolle diese Tiere beim Aufbau der Humusschicht spielen, so Florian Schwinn.
Wenn wir weltweit 4 Promille Humus in unseren Böden pro Jahr aufbauen würden, dann wäre der gesamte zusätzliche CO2-Ausstoß dieses Jahres im Boden versenkt. Und dann brauchen wir uns über diese ganze Methandiskussion einfach keine Gedanken mehr zu machen. Die ist dann weg, weil wir das mit den Tieren draußen in den Griff bekommen. Wir machen dann die Landwirtschaft zur Klimasenke, zur Kohlenstoffsenke.
Rinder gehören auf die Weide. Das findet auch Greenpeacer Lamprecht.
So müssen Kühe gehalten werden. Das ist gut für die Biodiversität, fürs Tierwohl. Aber es gibt eben auch ein quantitatives Problem. Und aus diesem Konzept der planetaren Grenzen abgeleitet, gibt es ja die Planetary Health Diet, die viele kennen, die für uns auch so ein bisschen so eine Orientierung geboten hat.
Lamprecht bezieht sich auf eine bahnbrechende Studie, die 2019 von einer internationalen Wissenschaftlergruppe veröffentlicht wurde. Sie haben ausgerechnet, wie künftig 10 Milliarden Menschen gesund satt werden können, ohne unsere natürlichen Ressourcen zu überschreiten. Nein, eine rein vegane Ernährung ist nicht die Lösung, hat diese Wissenschaftlergruppe namens Eat Lancet Commission festgestellt. Aber es müsse wesentlich weniger Fleisch sein als heute. Matthias Lamprecht.
Da sieht man eben, der Fleischkonsum und auch der Konsum an Milchprodukten wäre deutlich niedriger als in den wohlhabenden Ländern jetzt. Also in Deutschland wäre bei ein bisschen über 50 Kilo, aber nach der Planetary Health Diet wären es maximal 14 Kilo. Und man sieht, hier muss mengenmäßig beim Konsum was passieren und das hat dann natürlich auch Folgen für die Tierhaltung.
Ökologisch sinnvoll wäre es, unseren Fleischkonsum zu senken, indem wir auf Schweinefleisch und Geflügel verzichten, auf jede Art von Fleisch aus Mastställen, nicht aber auf das Fleisch von Freilandrindern.
Wenn wir alle Kühe auf die Weide stellen würden in Deutschland, würde die Zahl der Tiere leicht sinken. Die Produktivität pro Tier, also Milchleistung pro Tier, wäre natürlich geringer. Und jetzt entsprechend eine sinkende Milchmenge, auch eine sinkende Fleischmenge. Aber der Ausstoß an Treibhausgasen würde eben um ein Drittel zurückgehen. Nach unserer Einschätzung auch schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Zurück zur Eingangsfrage des Bauern Martin Häusling. Wenn er die Zahl seiner Kühe halbiert, wer zahlt ihm die 60 Cent pro Kilo Milch, die er dann zusätzlich braucht? Greenpeacer Lamprecht verweist auf den großen Agrarfördertopf der Europäischen Union, auf die gemeinsame Agrarpolitik der EU.
Wir haben die gemeinsame Agrarpolitik, wo ein großes Volumen an Geld verteilt wird, nach Maßstäben, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, wo man wirklich auch mal nachdenken muss, wie kann man die Höfe gezielt fördern, die diesen Mehrwert auch erzeugen, also auch diesen Mehrwert für die Biodiversität durch die Weidehaltung. Das muss man sich dann eben schon mal politisch überlegen und auch den Mut haben, das einzufordern und auch durchzusetzen. Wir subventionieren jetzt Betriebe, die im Schnitt 6-stellig verdienen mit 50% Staatsknete nach Fläche. So, das könnte man schon anders machen, denke ich. Und ich glaube auch, dass das in der Öffentlichkeit darstellbar ist.
Das Problem? Eine grundlegende ökologische Umgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik hat die Lobby der Agrarindustrie bislang noch stets zu verhindern gewusst. Und das Narrativ von der Kuh, die unser Klima kaputt rülpst? Man müsste eigentlich vermuten, dass die Öl- und Gasindustrie diese Legende mit Milliardenaufwand in die Welt gesetzt hätte, denn sie sind die einzigen Profiteure davon. Aber nein, sozial und ökologisch gesinnte Menschen sind es, die diesen Unsinn verbreiten. Da freut sich die fossile Industrie. Ihre Propagandamilliarden können sie jetzt für andere Desinformationskampagnen einsetzen. Ach ja, es gibt ja noch ein Narrativ zum Rind, das dazu angetan ist, ökologisch gesinnte Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Bei der Produktion von Rindfleisch werden 15.400 Liter Wasser pro Kilo verbraucht. Mehr als 15.000 Liter für ein einziges Kilo Rindfleisch. Wahnsinn! Diese Berechnung geht auf eine Arbeit der Wissenschaftler Mekkonen und Hoekstra zurück, veröffentlicht 2010 an der TU Delft in den Niederlanden. Die Zahl wird bis heute fleißig weiter verbreitet, unter anderem vom Tierschutzverein PETA und von den Naturschutzorganisationen BUND und NABU. Dabei werden zumeist nur noch Sekundärquellen als Beleg genannt und gar nicht mehr die Studie von 2010. Wie ist diese Horrorzahl eigentlich zustande gekommen? Dazu ein Beispiel. Du suchst Blaubeeren, sagen wir, im Sauerland an einem der Berge Nordhelle oder Kahler Asten. Bald hast du ein Waldstück von 100 mal 100 Metern abgesucht und im Körbchen hat sich ein Kilo Blaubeeren angesammelt. Nein, bloß nicht! Das ist ökologisch der völlige Wahnsinn! Die Blaubeeren verbrauchen 15 Millionen Liter Wasser pro Kilo. 15 Millionen Liter pro Kilo. Wie das jetzt? Also die Blaubeersträucher brauchen ja das ganze Jahr über Wasser und an diesen Bergen da im Sauerland regnet es eben 15 Millionen Liter pro Hektar und Jahr. Ja, aber bitte, das auf die Waldbeeren umzurechnen, das ist doch völliger Unfug. Stimmt. Aber auf genau diesem Unfug beruht die Berechnung, dass ein Kilo Rindfleisch 15.400 Liter Wasser verbrauche. Denn die beiden Herren Mekkonen und Hoekstra haben nicht nur das Wasser berechnet, das die Rinder saufen, plus das, was der Bauer für die Reinigung des Stalls sowie Schlachterei und Molkerei für die Reinigung ihrer Anlagen verbrauchen, sie haben auch den Regen und den Schnee dazu gerechnet, der über den Weiden und Heuwiesen niedergeht. Ganz so, als würde es dort nicht regnen, wenn keine Kühe auf dem Gras stehen. Fazit. Peinlich und blamabel ist es, dass auch die Naturschutzverbände die Desinformationen von der Methankuh und dem Wahnsinnswasserverbrauch von Rindfleisch weiterverbreiten. Denn damit arbeiten sie selbst gegen ihre eigentliche Hauptaufgabe, den Schutz der Artenvielfalt und des Weltklimas.